Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geliebte im Herrn, Septuagesima. Der Startschuss ist also gegeben und der Kampf kann beginnen. Welcher Kampf eigentlich? Wir werden ja, liebe Gläubige, in diesen Tagen wieder Zeugen eines ganz besonderen Kampfes. Die Kirche findet sich in einer neuen Bedrängnis. Von außerhalb sind es Medien, kirchenferne bis kirchenfeindliche Verbände, die sich zusammenschließen, auch hochrangige Politiker und Prominenz der Medienwelt meldet sich zu Wort. Und dazu kommen innerkirchlich kritische bis kämpferische Stellungnahmen, Pfarrer, Theologen, Kirchenfunktionäre, auch Bischöfe. Und man ist doch ehrlich gesagt, liebe Gläubige, ein wenig erstaunt. Personen, die jetzt über Jahre und Jahrzehnte hin die gemeinsten Gotteslästerungen, zum Beispiel sogenannte Kunstwerke in Kirchen oder Theaterstücke, die da aufgeführt wurden, schweigend hingenommen haben, die keine Probleme damit haben oder zumindest äußern, dass die Gottheit Jesu Christi, sein Opfertod, seine Auferstehung, die Jungfräulichkeit seiner Mutter oder seine Gegenwart im Sakrament von bekannten Theologen geleugnet wird. Jetzt plötzlich erheben sie sich, werden mutig, indem sie in dieselben Trompeten blasen, in den Chor der medienmobilisierten Massen einstimmen und dabei nicht nur die Äußerungen eines rekommunizierten, aber weiterhin illegalen Bischofs kritisieren, sondern vor allem den Vatikan, letztlich den Papst. Ja, liebe Gläubige, hier ist es endlich leicht, mutig und kämpferisch zu sein. Der ansonsten nicht unumstrittene Theologe Hansus von Balthasar sprach schon vor Jahrzehnten in solchen Zusammenhängen von einem leicht abgeänderten Hau den Lukas-Spiel. Wir erinnern uns, auf den Jahrmärkten gab es früher diese Installationen, wo man mit Kraft auf einen Bolzen schlagen musste und je nachdem, wie heftig man zuschlug, flog dann die Figur des Lukas umso höher. Gewonnen hatte derjenige, der am kräftigsten dreinschlug. Hier nun also das Abgewandelte, nämlich das Hau-den-Petrus-Spiel. Wer schafft es, den Stellvertreter Jesu Christi auf Erden weiter und immer weiter herunterzudrücken? Und dabei kann man ja verschiedene Methoden anwenden. Die einen versuchen es mit einem feingeistigen, kritisch-ironischen Kommentar, wobei sie ihre Stirn in gedankentiefe Falten werfen. Die anderen, indem sie dem Zeremoniell der üblichen Betroffenheitsrituale folgend ihre Wut, ihre Trauer vor der Welt beschwören und kundtun. Und wieder andere pflegen dann schon auch das grobe Zuschlagen, indem sie, wie der bekannte Journalist Michel Friedmann, den Papst als Lügner und Heuchler bezeichnen. Aber liebe Gläubige, ist das wohl der christliche Kampf? Ist das eine christliche Weise zu kämpfen? Die Antwort ist sehr einfach, nein. Von dem christlichen Kampf spricht die heutige Lesung. Und sie nennt vor allem dessen Ziel. Während, so heißt es, die irdischen Kämpfer einen vergänglichen Preis erlangen wollen, kämpfen wir um einen unvergänglichen Kranz, nämlich um das ewige Leben. Jawohl, dieses ewige Leben bedarf des Kampfes. Wir haben uns vielleicht schon zu sehr an eine Art Christentum-Light gewöhnt, also an eine Soft-Version unserer Religion, die immer wieder präsentiert wird und die kein Verständnis mehr hat für den Satz des Kirchenliedes aus der Feder des Angelus Silesius. Wer nicht gekämpft, trägt auch die Krone des ewigen Lebens nicht davon. Um die Krone des ewigen Lebens geht es also. Und das ist doch merkwürdig, dass hiervon in den gegenwärtigen Diskussionen überhaupt nicht die Rede ist. Man regt sich über politische Äußerungen auf, befürchtet den Rückfall in das finstere Mittelalter, wirft dem Papst reaktionäre Umtriebe vor. Und dabei wird vergessen, dass das eigentliche Ziel der Kirche, dieser Einrichtung unseres Herrn und Gottes, das ewige Leben ist. Davon ist also gar nicht die Rede. Und auch manche kirchlichen Würdenträger, die jetzt offen oder versteckt sich romkritisch ins Zeug werfen, sprechen davon nicht. Jahrzehntelang hat man ja zugesehen, wie das Seelenheil tatsächlich gefährdende Praktiken im Umlauf waren, wie zum Beispiel das heilige Bußsakrament verdrängt wurde. Hier keine Schwierigkeiten, kein Protest, kein Einschreiten. Jetzt aber, wo es doch um viel weniger geht, solche Umtriebe, eine solche Maschinerie. Ja, man meint, man versteht die Welt und man versteht die Kirche nicht mehr. Die wirklichen Kämpfer Gottes aber haben zuallererst das Seelenheil vor Augen, das der anderen und, liebe Gläubige, durchaus auch das eigene. Das hat mit Heilsegoismus, wie manche immer wieder behaupten, nichts zu tun. Wie der heilige Paulus in der heutigen Lesung schreibt, dass ich nicht selbst verworfen werde, nachdem ich anderen gepredigt habe. Man erinnere sich doch an die Asketen der kirchlichen Frühzeit. Sie kämpften gegen das eigene Fleisch, gegen die Welt, also gegen das verdorbene, sie umgebende Milieu und gegen den Teufel für die Rettung ihrer Seele. Sie wussten, wenn ich nicht kämpfe, dann gehe ich mit dieser dem Untergang geweihten Welt auch tatsächlich unter. Wie anders manche sich heute als Kämpfer darstellenden, die aber doch gleichzeitig die Anpassung an diese untergehende Welt verkünden. So, dann wird in der heutigen Lesung auch die Art des Kampfes beschrieben. Das ist zunächst ein Kampf, liebe Gläubige, gegen uns selbst, gegen die geschwächte, gefallene Adamsnatur, die wir geerbt haben. Jeder, so schreibt Paulus, der sich an diesem Kampf beteiligt, übt in allem Enthaltsamkeit. Ich kämpfe, aber nicht wie einer, der bloß Luftstreiche ausführt, sondern ich züchtige meinen Leib und bringe ihn in Dienstbarkeit, damit ich nicht selbst verworfen werde, der ich anderen gepredigt habe. Das freilich ist ein ganz anderes Kämpferprofil als das unserer selbsternannten Kirchenreformer und Kirchenkritiker. Denn diese, liebe Gläubige, reden ja regelmäßig nicht von einer größeren Konsequenz im Christlichen. Sie fordern nicht die strengere Observanz. Sie reden nicht der anspruchsvolleren Moral das Wort. Vielmehr zeigen sie sich gleichgültig gegenüber der Zugehörigkeit zu dieser oder jener Konfession oder Religion. Sie fordern die Aufgabe des Zölibates, die Zulassung wieder verheiratet Geschiedener zur Kommunion. Sie geben ihre Zustimmung auch zu vorehelichem Geschlechtsverkehr, zur Homosexualität und so weiter und so fort. Das hat mit dem Kampf, wie ihn der heilige Apostel Paulus schildert und wie ihn die großen, wirklich reformerischen Gestalten der Geschichte betrieben haben, herzlich wenig zu tun. Denn es sind ja immer wieder in der Geschichte heilige Personen mit wahrhaft prophetischer Kritik aufgestanden. Von Paulus selbst, dessen Worte wir in der heutigen Lesung vernehmen, etwa über einen heiligen Bernhard von Clairvaux, eine Hildegard von Bingen, Katharina von Siena, Birgitta von Schweden und so weiter und so fort, bis in die jüngere Vergangenheit, ja in die Gegenwart hinein. Ihre Sendung aber, und das ist der Unterschied zu den heutigen, stand immer im Zeichen des Anspruchsvolleren und nicht des Billigeren. Sie befolgten den Grundsatz des Paulus, dass es zuerst gilt, den alten Menschen in sich selbst niederzuringen. Und weil sie das getan hatten, waren sie dann frei für Gott und auch frei für die durchaus kritische und kämpferische Sendung, die ihnen die Vorsehung für ihre Zeit zugedacht hatte. Sie übten dann wirksame Kritik, unbekümmert übrigens der Mehrheitsmeinung. Da galt es nicht darum, in die Posaunen zu blasen, die alle anderen schon an den Mund gesetzt haben. Aber wie soll jemand, der sich selbst nicht bekriegt und besiegt hat, denn Gottes Sache überhaupt erkennen, geschweige denn vertreten? Deshalb, liebe Gläubige, vor aller Kirchenkritik und Kirchenreform, Selbstkritik und Selbstreform. Sich selbst bekriegen, der schwerste Krieg. Sich selbst besiegen, der schönste Sieg. Wer das aber nicht wenigstens anstrebt, von dem gilt, was Paulus sagt, er kämpft aber nur wie einer, der bloß Luftstreiche ausführt. Und selbst wenn diese Luftstreiche dann ein lautes Sausen und Rauschen im Blätterwald der Medien hinterlassen, bleibt es eben nicht mehr als ein vergänglicher Hauch, der nichts bewirkt. Und manchmal würden wir uns doch wünschen, es wären die Angriffe auf die Kirche tatsächlich nur Luftstreiche. Aber sehr oft müssen wir zugeben, dass sie viel niederschlagen und viel vernichten in den unsterblichen Seelen der Menschen. Und schließlich, liebe Gläubige, ist in der heutigen Lesung auch noch die Rede von den Kraftquellen für diesen wahrhaft christlichen Kampf. Das ist die Rede von dem Schutz der göttlichen Wolke, unter der das alttestamentliche Gottesvolk gewandelt ist, vor allem von der geistigen Speise, dem geistigen Trank, den Gott den Menschen auf dem Weg gereicht hat. Aus diesen gilt es so zu schöpfen, dass es zum Heil und Segen wird und nicht zu Gericht und Verdammnis. Denn Paulus unterlässt es nicht, darauf hinzuweisen, dass viele, die diese Wohltaten Gottes wie selbstverständlich annahmen, so lebten, dass er an ihnen kein Wohlgefallen haben konnte. Der wahre Kämpfer Gottes, der wahre Kämpfer seiner Kirche wird sich also dafür einsetzen, dass diese Wohltaten Gottes mit Würde, mit Glaube und Liebe empfangen werden. Er wird nicht mit ihnen spielen, vermessentlich. Er lässt es auch nicht einfach so andere tun. Und wie lange schon, liebe Gläubige, lassen manche Verantwortlichen in unserer Kirche es einfach so geschehen, dass selbst mit dem Heiligen und Heiligsten mir nichts, dir nichts umgegangen und es gleichsam verschleudert und verschwendet wird. Ja, vieles wäre dazu noch zu sagen, aber wichtiger als alle Worte ist es, das Erkannte auch im eigenen Leben durchzuführen. Wir müssen, liebe Gläubige, den Unterschied erkennen zwischen den selbsternannten Reformern und den echten Kämpfern Gottes und uns dann auf deren Seite schlagen. Also den Blick festgerichtet auf den unvergänglichen, den ewigen Siegeskranz. Uns selbst bekriegend, um uns selbst zu besiegen. Jeder von uns sollte für die österliche Zeit, die jetzt beginnt, die nach einer ersten Vorbereitung dann in die Phase der 40 Tage für Ostern führt, um uns hinzuleiten zum Leiden, Sterben und zum Sieg Jesu Christi, jeder von uns sollte für diese österliche Zeit einen wichtigen Vorsatz nehmen, an dem er sich selbst bekriegen und dann mit Gottes Gnade auch sich selbst besiegen kann. Und vor allem schöpfen wir doch würdig und in Freude aus den Quellen des Heiles. Wandeln wir unter der Wolke Gottes, im Schatten seiner leuchtenden Gnade. Und wenn wir sie verloren haben, lassen wir sie uns durch seine Liebe und Barmherzigkeit im Sakrament wiederherstellen. Und empfangen wir würdig die Speise, die uns wie den Propheten Elias hinaufführen wird auf den Gottesberg Horeb, ja, die uns den Keim der Unsterblichkeit und der Unvergänglichkeit schenkt. In dieser Stunde der kirchlichen Bedrängnis und des Kampfes müssen wir zusammenstehen und uns im Gebet bei der Gottesmutter versammeln, die in der kirchlichen Tradition die Siegerin in allen Schlachten Gottes genannt wird. In ihr hat der Herr den großen Sieg errungen. In ihr hat er die Schlange zu Boden gedrückt. Sie ist daher das Siegeszeichen eines jeden gläubigen Katholiken. Stehen wir zusammen, bringen wir unseren eigenen Einsatz in diesem Kampf, damit er zugute komme dem Sieg der einen wahren, nämlich der heiligen katholischen und apostolischen Kirche. Amen.